Eine moderne Gesellschaft funktioniert nur, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Doch etwas ist faul in unserem Land. Unternehmen kämpfen ums Überleben, Menschen um ihre Perspektiven. Und irgendwie ist das Vertrauen in die Zukunft am Schwinden. Sprechen Sie denn noch offen über die Entwicklung in unserer Gesellschaft? Oder bleibt Ihnen der Klartext im vertrauten Kreis stecken? Es wird Zeit, dass wir unsere Stimme erheben und unser Land wieder an seine Stärken erinnern. Eigenverantwortung, Initiative und Tatkraft. Deutschland war einst Vorreiter durch Innovationskraft und ein starkes Wirtschaftswunder. Lassen Sie uns diesen Geist wiederbeleben. Dazu habe ich mein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel Aufstand der Leistungsträger, warum wir jetzt mutig für Freiheit und Wohlstand die Stimme erheben müssen. Für eine bessere Zukunft werden Sie aktiv. Die Zukunft beginnt mit Ihnen. Vielleicht haben Sie es ja Lust zu lesen. Es ist als gedruckte Ausgabe und E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und nun zur neuen Episode von Mutmenschen. In meiner Arbeit als Unternehmercoach habe ich mit vielen großartigen Persönlichkeiten zu tun. Und jeder ist auf seine Weise besonders. Einer von ihnen ist Robert Dahl. Er sagt, am Anfang war es gar nicht Mut, sondern Naivität, die ihn mit 22 Jahren als Unternehmer antreten ließ. Ausgelöst durch einen handgeschriebenen Brief seines Vaters, der sein Leben veränderte. Heute ist Robert Kopf und Herz hinter Karls, einer Mischung aus Erdbeerhof, Freizeitpark und Familienabenteuer. Vor ein paar Jahren saßen Robert und ich in einer kleinen Hütte in der Eifel am Kaminfeuer in Ruhe und er sprach vom Traum eines Big Hairy Monsters. Diesen Traum teilt er heute offen und genau das hat eine überraschend positive Wirkung entfaltet. Warum Werte für ihn wichtiger sind als schnelle Gewinne und weshalb er trotzdem sagt, wir wollen bergeweise Geld verdienen, das hört ihr in dieser Folge. Let's go! Heute bin ich zu Gast bei Robert auf seinem Karlshof. Grüß dich, Robert. Schön, dass ich heute hier sein kann.
Ja, danke, dass du kommst. Dankeschön.
Karlshof, sag uns doch mal in zwei, drei Sätzen, was ist das Ganze denn? Ich bin ja hier reingekommen. Erdbeerhof hatte ich im Bild sozusagen. Du hast mir auch viel davon erzählt im Vorfeld. Aber wenn man hier vor Ort ankommt, dann ist das ja mehr als nur Erdbeerfelder.
Ja, also Karls, inzwischen identifizieren wir uns selber seit einigen Jahren auch wirklich selber als eine Art Freizeitpark. Wir nutzen das Wort nur ungern. Wir nennen es ja Erlebnisdorf, Karls Erlebnisdorf, diesen Teil von Karls. Und das ist so ein Ausflugsziel eigentlich für viele Menschen. Also das sind nicht nur Familien mit Kindern, die hierher kommen, es sind auch viele Erwachsene, auch ältere Leute, die dann einfach vielleicht zum Kuchenessen herkommen oder was im Manufakturenmarkt einzukaufen. Und das ist so, dann gibt es natürlich diesen Außenbereich mit den vielen Spielplätzen und auch Fahrgeschäften, alles so ländlich, erdbeerig thematisiert und geprägt. Dazu viele Schaumanufakturen, wo man dann gucken kann, wie die Dinge, die wir verkaufen, auch hergestellt werden. Und das so in der Summe ist so ein eigentlich niedrigschwelliges Ausflugsziel. Niedrigschwellig, weil wir anders als andere Freizeitparks keine Gated Area sozusagen haben, wo man Eintritt zahlen muss, sondern man kann hier reingehen, kann auch sehr, sehr viel kostenlos nutzen und dann gibt es das ein oder andere Fahrgeschäft, was dann etwas kostet. Aber das ist so die Besonderheit bei Karls, dass wir eigentlich per se keinen Eintritt nehmen.
Wie kam das denn überhaupt dazu, dass es diesen Hof gibt? Da gibt es ja eine Vorgeschichte, aber es sah ja früher völlig anders aus, woraus du dann ja diese heutigen Karlshöfe gemacht hast. Wenn du uns mal kurz mitnimmst, was ist denn so die Wurzel
also,
davon?
Ich bin ja, also wenn ich mal gefragt werde, was ich so mache und gerade nicht so viel Lust habe zu erzählen, dann sage ich, ich bin Erdbeerbauer, was auch stimmt. Und dann das ist ja immer noch ein wichtiger Teil auch von Karls, also unser Erdbeerproduktionsbetrieb, Anbau, Vermarktungsbetrieb. Und das ist so das, woraus es entstanden ist. Also in dritter Generation, mein Opa Karl hat damit mal angefangen, vor vielen, vielen Jahren, schon 1921, also über 100 Jahre her. Dann hat mein Vater den Betrieb in Schleswig-Holstein irgendwann übernommen und ich habe dann eigentlich so auf Anraten meines Vaters wirklich damals mit 22 Jahren mich dann hier in Meckpommern wieder selbstständig gemacht, in Rövershagen, hier wo wir jetzt gerade sitzen mit dem ersten Betrieb. Und daraus ist dann, das war dann ungeplant, also erst war es dann als Erdbeerhof konzipiert, also als Erdbeeranbaubetrieb und Vermarktung. Und dann ist aber so durch ein paar Zufälle und auch aus Lust heraus so immer mehr daraus geworden, bis dann erst 2008 eigentlich dieser Schritt in Richtung Erlebnisdorf mit ersten Fahrgeschäften und so weiter.
Wie kamst du denn darauf, dann von den Erdbeerfeldern und dem Erdbeerverkauf mehr in Richtung Erlebnis und Entertainment zu gehen? Das ist ja eigentlich eine völlig andere Branche.
Ja und nein. Also wir hatten schon, nachdem mein Vater hat ja jahrzehntelang für die Schwartauer Werke Erdbeeren angebaut und dann kam ja der Wechsel mit der Wende, dass das zu Ende ging und der Betrieb umgestellt wurde auf Erdbeerdirektvermarktung, wo wir dann ja schon mal mit Endverbrauchern auch plötzlich zu tun hatten, mit sehr vielen Endkunden. Und dann daraus folgend auch ein sogenannter Abhofverkauf. Hofläden kennt man ja auch so, das waren wir früher, wenn man so will. Und meine Mutter, die ist da auch nicht ganz unschuldig dran an dem, was denn daraus geworden ist, weil die schon immer, die ist eine sehr kreative Person und ist so, hat immer schon ein Faible für Kreativität und Gestalten und so weiter gehabt. Und die hat, als meine Schwester Ulrike und ich so, ich glaube so 15 vielleicht waren oder 13, 14, schon angefangen in Warnsdorf in Ostholstein auf dem Erdbeerhof einen Weihnachtsmarkt jedes Jahr zu veranstalten. Erst so vor Family and Friends, irgendwie so ganz entspannt. Und dann war aber nach wenigen Jahren war das schon so, dass da die Polizei, die Feuerwehr den Verkehr regeln musste und da immer High Life war. Und das dann nachher auch am Anfang war das ein Wochenende, irgendwann waren es dann 4 Wochen. Und das war dann schon so auch klar, dass wir dann auch so ein bisschen Gastronomen waren und Glühwein, Erbsensuppe, Schmalzbrote so zu essen und dazu dann auch Geschenkartikel, dann wurde auch schon auf die ersten Messen damals in Frankfurt gab es noch Ambiente und Tendenz, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, diese Konsumgütermessen, also so da waren schon so diese Barrieren irgendwo überwunden. Und als ich mich dann 93 selbstständig gemacht habe und hier auch einen kleinen Hofladen dann zur Erdbeervermarktung mit eröffnet habe, da war das dann auch schon so, dass dann auch so ein paar Erdbeeraccessoires da waren und eine Rutsche vor der Tür, die ich mir im Baumarkt gekauft hatte, also ein kleiner Spielplatz und auch ein kleiner Stehtisch mit einer Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Also das war jetzt nicht so vorgezeichnet, dass das mal so ein Erlebnisdorf oder Freizeitparkkonzept daraus wird, aber es waren schon so Grundzüge da und dann aus Neugierde und Lust auch habe ich das dann immer weitergetrieben irgendwo, diese Idee.
Wenn man jetzt, du hast von dritter Generation gesprochen, kannst du denn rückblickend sagen, dass du auf etwas aufgebaut hast, was dich auch weiter mitgetragen hat als Geschäftsfeld? Sind das diese Erdbeerfelder?
Auf jeden Fall die Erdbeeren, ja, und auch, also die Erdbeerfelder, ne, der Erdbeeranbau, der mir ja so, wenn man so will, mit in die Wiege gelegt wurde und auch wirklich unvorstellbaren Support so von meinem Vater, aber auch von meiner Mutter. Jetzt nicht unbedingt finanziell, weil das war, als ich angefangen hatte, da war das genau für meinen Vater auch eine schwierige finanzielle Phase, dieser Umbruch von Schwartauer Werke auf die, aber trotzdem so konzeptionell hat er mir sehr, sehr stark geholfen und auch so in der so moralischen Support, also so den Mut zu fassen und dann auch weiter so mich zu coachen irgendwo als junger Mann.
Wo genau war denn, wir sprechen ja im Podcast, der heißt Mutmenschen, wo genau ist denn für dich dieser Punkt, wo es wirklich diesen Mut brauchte, dass du auch dich getraut hast, mal den Satz zu machen?
Witzigerweise, das lag auch dann, weil ich ja noch so irrsinnig jung war, also mit 21 den Entschluss sozusagen, mich selbstständig zu machen. 22 war ich dann, als ich mich dann selbstständig gemacht habe. Da würde ich das eher sagen, das war kein Mut, das war Naivität. Also die da einfach vorherrschte, weil ich habe mir null einen Kopf gemacht um irgendetwas, was hätte passieren können oder so. Das war einfach wie Spaß, viel Arbeit auch, aber einfach so vollkommen hemmungslos und befreit einfach so machen, ohne nachzudenken. Und das hat lange Jahre angehalten eigentlich. Also ich bin da irgendwo auch, ich würde mich fast selber so auch rückblickend als so eine Art Spätentwickler, wenn ich sehe, wie reflektiert meine Kinder zum Beispiel, die sind so um die 20, da denke ich immer, da war ich ja noch vollkommen verstrahlt, also in dem Alter und habe einfach so gemacht, ohne darüber nachzudenken.
Und wenn du dich da damals selbstständig gemacht hast, womit wolltest du dann das Geld verdienen? Was war dann deine?
Mit Erdbeeren.
Mit Erdbeeren, der Verkauf
also,
von Erdbeeren.
Ja, also mein Vater, der hatte ja wie gesagt die Idee. Ich war damals ein Jahr in Polen, habe da Polnisch gelernt auf der Katholischen Universität in Lublin. Und da hat mein Vater mir einen Brief geschrieben. Das hat damals viel Eindruck gemacht, obwohl das ja auch noch weit vor dem Zeitalter von WhatsAppen oder sonst irgendwie was war, 1991. Trotzdem habe ich, glaube ich, bis dato vorher noch nie einen Brief von meinen Eltern bekommen. Also einen handgeschriebenen, dicken Briefumschlag mit einem 17 Seiten langen Brief, den mein Vater mir geschrieben hatte im Dezember. Die letzten beiden Seiten, die sind da in diesem Bild, in diesem Bilderrahmen da vorne hinter den Colaflaschen, zeige ich dir gleich mal. Ah, ich sehe sie, ja. Die, und da hatte mein Vater so irgendwie das Gefühl gehabt, er muss mir mal einen Brief schreiben. Im Dezember 91 war das. Ich
was
war,
zu tun, dir den Kopf zu waschen? Oder?
Nein, einfach um mal so vielleicht die Aufmerksamkeit so darauf zu lenken. Ich habe das mir gemerkt, dass das eine gute Idee ist, heute vielleicht sogar noch besser als früher, wenn man wirklich mal was von jemandem möchte. Mhm. Man erreicht viel Aufmerksamkeit, wenn man einen handgeschriebenen Brief jemand per Post schickt. Also, dass der irgendwie wie eine E-Mail weggeklickt wird oder eine WhatsApp ungelesen irgendwo da im Nirvana verbleibt, das ist eigentlich unwahrscheinlich. Also, das hatte, vielleicht war das die Idee von meinem Vater, zu sagen, okay, das wollen wir mal. Und dann hat er mir so diese ganze Geschichte von Flucht mit den Geschwistern nach Schleswig-Holstein und so das alles erzählt und kam dann aber irgendwann auch in dem Brief ganz geschickt so zu dem Schluss. In der Landwirtschaft war es sonst so, ein Stück weit ist es, glaube ich, immer noch so, nicht mehr ganz so wie früher, aber dass so die Söhne in einem Betrieb irgendwann in den elterlichen Betrieb gehen, um den zu übernehmen. Mhm. Und dann arbeitet man ein paar Jahre gemeinsam. Und das, mein Vater und ich, wir haben uns schon immer sehr gut verstanden. Damals, er lebt leider nicht mehr, aber damals halt sehr, sehr gut verstanden. Und da hat der, weil er das mit seinem Vater, also meinem Opa, machen musste, hat er gesagt, das lassen wir mal lieber, weil das könnte uns die Freundschaft kosten. Also wenn man so zusammenarbeitet, das ist ja nie immer einfach, nicht immer einfach. Und hatte dann eben diese weise Idee zu sagen, komm mal nicht nach Hause, aber vielleicht hast du Lust, dich selbstständig zu machen. Ich hätte da eine Idee, und zwar in Mecklenburg-Vorpommern und bla bla bla, hat er dann so schon das alles sehr konkret. Und diese letzten beiden Seiten, die da eingerahmt sind, das habe ich mir extra aufbewahrt, weil heute zeige ich das ganz gern mal so Bankern und so. Dann sage ich, Leute, guck mal, so sieht ein vernünftiger Businessplan aus. Da braucht man kein Buch für schreiben, sondern ein 2 Seiten handgeschriebenes Pamphlet mit der Überschrift Aufbau eines Beerenobstbetriebes in Mecklenburg. Dann hat er da so ganz grob skizziert, was es dazu braucht, auch wie viel Geld, 576.000 D-Mark war das Investitionsvolumen für diesen kleinen Landwirtschaftsbetrieb, und hat einen ganz tollen Satz da reingeschrieben über die Betriebsgröße, und zwar in Klammern, die endgültige Betriebsgröße wird durch die Absatzmöglichkeiten bestimmt, Klammer zu. Und das dachte ich, das ist ja so schlau gewesen, weil das natürlich heute noch stimmt. Und das Geld, was mein Vater mir nicht leihen konnte, das habe ich dann als 22-Jähriger, völlig verstrahlter Typ, mit diesem Zettel in der Hand von der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern bekommen. Die haben gesagt, die haben sich das durchgelesen und sagen, oh, das ist eine gute Idee, das finanzieren wir. 600.000 Mark haben die mir dann gegeben.
Was ist das für eine Gesellschaft?
Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern. Das ist so eine, ich glaube, das gibt's in allen Bundesländern. Das ist irgend so eine, von jeweiligen Bundesländern, so, jedes Bundesland ist ja auch Landbesitzer. Mhm. Also Ackerland. Mhm. Wälder und Ackerland. Und die kümmern sich um so ein paar landwirtschaftliche Themen und so weiter und finanzieren auch das eine oder andere, so Neueinrichter oder jungen Bauern oder was weiß ich was. Und nach der Wende war da auch besonders viel Aktivität. Und dann haben die mir wirklich dieses Geld geliehen. Und zusätzlich noch, das war für mich ja dann die absolute Erfüllung, als ich war ja vorher, kam direkt aus Polen, da hatte ich von meinen Eltern im Monat 250 Mark gekriegt, um da so als so ein bisschen, ich habe ja im Studentenheim gewohnt und brauchte auch nicht viel Geld, aber und die haben dann zusätzlich noch zu diesem Darlehen mir für 12 Monate ein Gehalt bezahlt, was ich nicht zurückzahlen musste, von 2.850 D-Mark.
Ein Quantensprung.
Ich dachte wirklich, ich bin im Paradies angekommen, habe mir erstmal ein neues Auto gekauft. Ja, so war das und dann ging das los. Und das, also da, manchmal denke ich dann, ja, diese Unkompliziertheit von damals, hoffentlich haben wir die dann nicht verloren, so als Gesellschaft, also so, um vielleicht Leute dazu zu bringen, junge Menschen auch sich selbstständig zu machen zum Beispiel. Mhm.
So ein Unternehmer, also ein echter Unternehmer, der das mit Leidenschaft macht, ist ja wie so ein pulsierendes Herz auch und gibt einem Unternehmen ja auch einen Geist oder auch eine Seele. Also man muss auf seine individuelle Art ja auch so ein bisschen Freak sein und Menschen ja vor allen Dingen auch mitnehmen auf so eine Reise, weil das funktioniert ja nur, wenn die Leute eben nicht Dienst nach Vorschrift machen, sondern auch Bock haben, sich einzubringen. Wenn ich jetzt mal auf dich schaue, dann thront ja auf deinem linken Oberarm eine Erdbeere, die du dir hast tätowieren lassen. Mhm. Welche Rolle spielt die denn in deinem Leben? Also dieses Tattoo.
Das Tattoo? Ich. Mhm. Ja, ich hatte mal vor vielen Jahren, vor 20 Jahren oder so, hat ein guter Freund von mir mir ein Erdbeer-Tattoo zum Geburtstag geschenkt. Das habe ich mir dann auch irgendwann mal vor 20 Jahren hier auf die andere Schulter weiter oben, deswegen sieht man die nicht so stechen lassen. Und dann hatte ich in der Corona-Zeit, mussten wir ja durch den Lockdown unsere ganzen Betriebe schließen. Mhm. Und das hat uns extrem gestresst. Also weil Angst, viele Mitarbeiter, alle in Kurzarbeit, keine Einnahmen, die großen Investitionspläne und also das war nicht schön. Und dann haben wir aber, weil wir doch irgendwo auch immer nach Lösungen suchen, haben wir gesagt, wir wollen mit unseren Kunden in Kontakt bleiben und haben Karls Live gegründet. Das ist eine Streaming-Plattform, die haben wir uns dann Hals über Kopf innerhalb von 4 Wochen programmieren lassen und haben 48 Stunden pro Woche Livestreams gemacht mit Themen über Karls. Meine Frau hat sogar einmal in der Woche einen Yogakurs gegeben, die ist ja Yogalehrerin und ich hatte auch eine Sendung und die hieß Roberts Manufaktur mit OU Tour. Also und da habe ich immer, das war immer so, herzlich willkommen zu Roberts Manufaktur. Und dann haben wir also ein kleines Videostreaming-Team gegründet und haben gestreamt auf Teufel komm raus, um so mit den Kunden in Kontakt zu bleiben und auch unseren Online-Shop zu pushen. Und dann gab es immer so ein Battle zwischen den einzelnen Streamern, also meine Frau, dann auch verschiedenste Mitarbeiter, die dann Sendungen gegründet haben, wer hat die meisten Zuschauer im Livestream? Und da habe ich dann irgendwann mal, weil man, das war dann wirklich schon ein unglaublicher Wettbewerb, und habe ich den meinen Zuschauern dann gesagt, ich sage, Leute, übrigens nächste Woche werde ich mir ein Erdbeer-Tattoo live in der Sendung im Tattoo-Studio stechen lassen. Einfach um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Und das hat auch voll geklappt. Nach einer halben Stunde ist unser Server abgestürzt. Da hatte ich dann das erste Mal 16.000 Zuschauer im Livestream. Das war schon wirklich verrückt. Und da habe ich mir hier bei so einer Julia in Güstrow im Tattoo-Studio denn die Erdbeere tätowieren lassen, live vor der Kamera.
Jawohl.
Und die Server gesprengt. Und habe währenddessen mit ihr so geplaudert. Das war so das Ding. Ne? Also eine Stunde ging das insgesamt immer, der Stream. Und ja, hat auch gut von den Schmerzen abgelenkt, dass man denn dabei gefilmt wurde.
Wollte ich gerade sagen, ob es denn noch wehgetan hat. Ja. Oder? Musst du ja zusammenreißen, die Kamera.
Genau, war ich bin cool geblieben. Ja.
Ich habe jetzt hier gesehen, ich bin jetzt erstmal jetzt hier vor Ort und als ich hier durch eure Gänge gelaufen bin, thront ja eine ziemlich große Erdbeere an der Wand und da stehen eure Werte drauf.
Ja.
Wie wichtig ist denn diese Erdbeere oder noch konkreter diese Werte, die da draufstehen?
Super wichtig. Ja. Also die haben uns enorm transformiert, weil die gab es, ich sag mal vor 11 Jahren gab es die noch nicht. Ah, da hast du die fotografiert.
Na klar.
Authentisch, kreativ, augenzwinkernd, familiär, großzügig.
Ich wollte dich testen, ob du sie auswendig kennst.
Ja, okay. Ich kann die auswendig. Das waren mal 6. Ja. Und dann ist das Adjektiv natürlich noch irgendwann dazugekommen vor einigen Jahren. Mhm. Aber die haben uns, also es war eine Situation, die aus Frust eigentlich entstanden ist. Und zwar meine Schwester Ulrike, meine Frau und ich, wir waren in Frankfurt am Main auf dieser Messe, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Ich glaube auf der Ambiente. Und da gab es ja das muss also, dann ist das schon länger als 11 Jahre her, weil wir haben, dann haben wir die Werte ja schon lange. Dann ist das jetzt schon 16 Jahre her. Vor dem ersten Erlebnisdorf. Vor dem ersten Erlebnisdorf. 2008 haben wir das gegründet.
Aber den Standort hier gab es schon.
Ja, als Hofladen und so weiter. Aber noch nicht mit so Fahrgeschäften und dieser, auch den Begriff Erlebnisdorf, den gab es noch nicht. Sondern Karls war so ein Gewächs geworden an diesem einen Standort. Und da haben wir immer mit so einem dummen Spruch kokettiert. Den fanden wir damals besonders clever. Es muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also wenn es um das Verkauf von Ware geht. Mhm. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du bereit bist, eigentlich jeden Schrott zu verkaufen. Hauptsache, du machst Geld. Mhm. Ja, es muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also wenn der Kunde es mag, verkaufen wir es. Aber dann läufst du natürlich Gefahr, dass du irgendwann einen Laden hast, den du selber gar nicht mehr magst. Und Und das war ein bisschen passiert, ehrlich gesagt. Dann waren wir auf dieser Messe, sind da auch durch Gängeweise von Dingen, wo ich dachte, was soll dieser ganze Schrott? Also irgendwie, wer braucht das auf der Welt? Und dann saßen wir da abends in einem sehr, sehr schönen Hotel in Frankfurt. Das weiß ich noch ganz genau. Da gibt es einen tollen Italiener. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Villa Kennedy, ein mega schönes Hotel ist das in Frankfurt. Und da waren wir dann bei einem tollen Italiener, hatten uns eine Flasche Wein bestellt und so. Und ich war wirklich ziemlich stark tief frustriert über Karls. Also weil das war so, also unser Erdbeeranbau war immer schon super irgendwie und auch das Richtige. Aber dieser Laden, dieser eine Laden, der hatte sich so komisch, also der lief Bombe gut, aber ich war nicht stolz drauf. Und dann haben wir gesagt, wie würden wir denn gerne beschrieben werden, wenn ein Fremder uns beschreibt? Und haben dann in ein ganz einfaches Notizbuch 98 Adjektive aufgeschrieben, so brainstorming-mäßig abends so beim Italiener. Und haben gesagt, okay, das sind zu viele Adjektive, um ein Unternehmen danach zu führen. Und dann haben wir das mit einer Agentur aus Berlin in den Wochen danach immer weiter eingedampft, bis diese 6 Adjektive übrig geblieben sind. Authentisch, kreativ, augenzwinkern, großzügig, familiär und liebevoll.
Liebevoll, ja.
Und haben gesagt, das ist eine gute Leitplanke. Diese 6 Adjektive ist eine perfekte Leitplanke. Und jetzt werden wir uns an die Arbeit machen und machen Karls zu einem Unternehmen, was uns selbst gefällt. Das war sozusagen die Mission mit diesen 6 Adjektiven. Das ging dann zum Beispiel in der Bäckerei. Wir hatten damals schon eine Hofbäckerei mit sehr schönem Brot. Schön war es. Es hat sogar geschmeckt. Aber wenn du dir die Tüte angeguckt hast aus der Backmischung, aus der wir das gemacht haben, da waren 28 Inhaltsstoffe drin mit 1000 E und Konservierungsstoffen und was weiß ich.
Es wurde nie schlecht, das Brot.
Wurde nie schlecht. Und da haben wir gesagt, okay, ist das authentisch? Nein. Also weg. Wir wollen ein Brot backen aus Mehl, Wasser, Hefe und Salz. Und per Hand. Da hat dann damals unser Bäckermeister gekündigt, weil er gesagt hat, ihr seid verrückt, ihr könnt nicht 1000 Brote backen wie im Mittelalter so ungefähr. Dann haben wir aber dann andere wiederum, die das ganz toll fanden, so zu arbeiten. Und so haben wir so Stück für Stück so Karls transformiert. Und das ist nie ganz zu Ende, diese Geschichte irgendwo. Aber das hat uns schon irrsinnig geholfen, wirklich aus Karls ein Unternehmen zu machen, was uns selbst gefällt. Und heute, ich kann sagen, wirklich, ich liebe den Laden hier heiß und innig. Und dann hat uns das auch die Kraft gegeben, insofern sind diese 6 Adjektive wirklich unvorstellbar wichtig, diese Erdbeere, die du da gesehen hast, um auch dann in die Expansion zu gehen und zu sagen, das ist immer noch gut. Und wir reden oft über diese 6 Adjektive, weil es sind jetzt ja 7, aber weil die halt wie so eine Brille sind, durch die wir uns selber kontrollieren können, ob das gut ist, was wir gerade tun oder nicht.
Da würde ich gerne nochmal tiefer reinbohren, weil wir leben ja in einer Welt, die vom Kapitalismus geprägt ist. Wir leben in einer Welt, wo viele Branchen auch unter Druck geraten, wo es Insolvenzen gibt, fehlende Nachfolger und vielleicht auch fehlende Größe, um überhaupt in einer hart umkämpften Branche noch unterwegs zu sein. Das heißt, es findet viel Konsolidierung auch statt. Also regiert auch viel Geld die Welt. Also wenn das Investoren sind, Private Equity oder sonstige Kapitalgeber, die wollen ja immer nur Rendite sehen. Und jetzt kommen wir zu so weichem Kram, sage ich mal, sowas wie Werte. Wenn du das für dich mal ehrlich beschreibst, du hast ja vorhin etwas gesagt, da habe ich so ein bisschen Gänsehaut gekriegt, du hast einen Laden auf einmal gehabt, der dir selber nicht mehr richtig gefallen hat. Und wie müssten wir eigentlich ein Unternehmen beschreiben, sodass es uns gefällt, ich sag's mal in meinem Sprech, dass wir Bock darauf haben. Ist das wirklich diese Leidenschaft, also dieses Herzblut, was du in dir entflammen willst, damit du Bock hast, dich hier einzubringen mit Herz und Seele? Oder sind die Werte, wie es ja in vielen Unternehmen ist, auch Mittel zum Zweck? Einfach nur, wenn wir damit mehr Geld vermachen und wachsen können, dann hilft
uns das. Ich will jetzt wirklich hier mich nicht so positionieren als so ein Träumer, der irgendwie nur für Werte lebt und so weiter. Das ist wirklich, so bin ich auch nicht. Mir ist es wichtig, dass mir das Spaß macht, was ich tue. Das ist mir schon extrem wichtig. Aber am Ende ist es auch so, dass wir natürlich wirklich, ich sage immer, das schäme ich mich auch nicht für, dass wir bergeweise Geld verdienen wollen, weil wir halt gigantische Pläne haben, ne, die wirklich auch, die verbrauchen auch wirklich viel Geld. Deswegen, also ich bin auch gleichzeitig dagegen, irgendetwas bei Karls zu machen, was sich nicht von alleine, also was irgendwie beatmet werden muss, weil es eigentlich nur nice ist, dass wir das haben und irgendwie weich oder so, aber irgendwie eigentlich nicht so richtig funktioniert. Das würden wir nicht tun. Und das haben wir natürlich, wenn wir da mal Dinge ausprobieren, die nicht funktionieren, weg damit. Also so. Aber trotzdem Ich hätte vielleicht vorhin noch einen Nachsatz fairerweise sagen müssen. Wir wollen ein Unternehmen schaffen, was wir selber mögen, Klammer auf, ohne dabei pleite zu gehen, Klammer zu. Und dann haben wir wirklich ganz konkret grässliche Artikel. Also wenn zum Beispiel meine Frau hat ja damals noch den Einkauf und den ganzen Handel hier geleitet, Stefanie. Und dann hatten wir einen Artikel, ich sag mal, ein lila Gummiball, der mit drei LEDs drin, und wenn du ihn auf die Erde schmeißt, dann leuchtet er. Grässlich, schrecklich, hässlich, bis zum geht nicht mehr, aber wir haben davon jeden Monat 6.000 Stück verkauft, weil der so beliebt ist. So einen Artikel jetzt rauszunehmen, da muss man ja schon verrückt sein. Ne? Also ich meine, wenn der 3 € kostet oder so, 18.000 Umsatz im Monat platt machen, einfach weil man den Artikel schrecklich findet, ist keine gute, auch keine kluge Lösung. Also haben wir gesagt, okay, wir können uns das nur erlauben, wenn wir den kompensieren über zum Beispiel eine neue Manufaktur, und haben uns richtig ganz aktiv auf die Suche gemacht. So ist zum Beispiel unsere Bonbon-Manufaktur entstanden. Und wenn wir gesagt haben, okay, guck mal, jetzt haben wir eine Bonbon-Manufaktur, machen 1,1 Millionen Euro Umsatz an dem ersten Standort mit der Bonbon-Manufaktur. Jetzt haben wir wieder die Chance, auch mit gut kalkuliertem Umsatz, ein paar schlimme Sachen weg. Also und so haben wir wirklich so ganz konsequent das gespielt, ne? Um diese Transformation überhaupt leisten zu können. Ne? Mhm. Und insofern ist das so eine Mischung, also Werte, ja, damit es Spaß macht, aber Geld ist auch die Basis. Also, weil es gibt ja auch, also wenn viele reden von Nachhaltigkeit, aber eine ökonomische Nachhaltigkeit ist ja auch eine Nachhaltigkeit. Ich meine, weil was bringt dir irgendwie eine schöne Idee, wenn sie sich nicht trägt? Ne?
Klar, dann geht's Licht aus und dann ist war Ende. Das mit der Idee. Ja. Welche Rolle spielt denn Geld für dich persönlich in deinem Leben?
Geld. Ja, ist immer leicht zu sagen, wenn man genug Geld hat, irgendwie zu sagen, dass das keine große Rolle spielt. Also ich meine, es ist so, dass ich so privat, also ich bin ja alleine Gesellschafter von Karls, wir haben keine Investoren oder irgendwie was, also ich muss niemandem Rechenschaft abgeben, und privat habe ich mir so nach und nach so einen Lifestyle antrainiert, der sehr schlank ist. Also ich habe kein Motorboot, kein Ferienhaus, kein irgendwie was, was mich sozusagen belastet oder von Karls ablenkt, weil ich das hier wirklich, ich lebe das sozusagen mit Haut und Haaren und habe dadurch auch immer die Möglichkeit, viel Geld, also den maximalen Löwenanteil von dem, was wir verdienen, in diesem Laden zu lassen, schon die letzten 30 Jahre, und um unsere Entwicklungspläne zu supporten sozusagen. Und insofern spielt Geld eine große Rolle, Liquidität eine große Rolle für Karls, für mich persönlich nicht so. Ich meine, ich genieße es natürlich auch, dass ich da unabhängig bin und dass wir irgendwie, wenn meine Kinder ihre ganzen Freunde da haben und wir schön essen gehen können und ich das ohne nachzudenken mir leisten kann, das liebe ich wirklich total. Also solche kleinen Situationen oder auf ein schönes Rockkonzert gehen und einen tollen Platz dazu haben, Front of Stage, obwohl das Ticket 185 € kostet, ohne dass mir das wehtut, das liebe ich total. Aber sonst so bin ich jetzt nicht so der materielle Typ, der irgendwie sonst was da verbraucht.
Ist Rockmusik deine Musik?
Auch. Ich bin da ganz weit von Kendrick Lamar bis AC/DC und Klassik. Also ich mag Musik in
sehr gerne. Je nach Stimmung, ne? Ja. Ich würde gerne nochmal bei dem Thema Werte bleiben, weil du hast vorhin etwas gesagt. Nachdem ihr klar wart bei euren Werten, dann hast du sie, ich übersetze das mal für mich, konsequent auch umgesetzt und eingefordert. Mhm. Und diese Klarheit führte ja dazu, dass Menschen dich auch abgelehnt haben. Also zum Beispiel dieser Bäcker, der gesagt hat, du hast doch nicht mehr Latten am Zaun, 1000 Brote mit Hand geht nicht. Ja. Und dann auch die Konsequenz ausgehalten, dass solche Leute eben gehen. Und dann, das ging so in einem Nebensatz unter, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nochmal rausarbeiten, weil diese Klarheit hat gleichzeitig dafür gesorgt, dass Leute kamen, die genau auf dieses Thema Bock hatten. Mhm. Und wenn du nicht so klar dich positioniert hättest, was ihr wollt, was euer Anspruch ist bezüglich dieser Werte, hättest du ja auch nicht die richtigen Leute gefunden, die genau sich dem auch anschließen wollen.
Ja.
Und das ist das, was ich heutzutage häufig erlebe, dass Unternehmer zum Beispiel sagen, oh, wir müssen mal ein bisschen mehr Zug in den Laden bringen und auf Leistung besinnen und so, aber dann das nicht so hart positionieren wollen, weil sie Sorge haben, dass es nicht dem Zeitgeist entspricht. Manche Leute dann eben kündigen oder sagen, das geht nicht. Und gleichzeitig vergraulen sie mit diesem Wischiwaschi, wir machen Leistung, aber lassen die, ich sag mal, Halbdampfgarer Trittbrettfahrer mitlaufen, verunglimpfen sie eben die Top-Leistungsträger und können natürlich auch nicht die richtigen Talente anziehen.
Ja.
Also nochmal zusammengefasst, je klarer du wirst, desto mehr Menschen lehnen dich ab, aber gleichzeitig wirst du auch sichtbar für die Menschen, die sich genau dieser Mission auch anschließen wollen.
Finde ich eine ganz großartige Sache, also was du da gerade so beschreibst, weil das ist so, also mich beschäftigt das auch sehr, gerade in den letzten Jahren durch unsere ambitionierten Pläne. Und da hat ein toller Typ, Axel Stelter, hier ein Architekt, der unser Projekt in Kalifornien da leitet, der ist auch, also mit dem rede ich oft so über philosophische Themen auch und so weiter. Und der hat mir dann ein Buch empfohlen von einem Professor aus den USA, der in den 60er Jahren mal die BAM-Theorie veröffentlicht hat. Also BHAM, also BHAM, Big Hairy Audacious Monster. Also das heißt großes, haariges, kühnes Monster. Ich lasse das Audacious immer weg, weil das so ein doofes Wort ist, einfach Big Hairy Monster. Und meint damit, wenn man den Mut hat, zu definieren, dass wir sagen, wir wollen, dass bis 2035 niemand in Deutschland länger als 60 Minuten bis zu einem Karls-Erlebnisdorf fährt. Ein ganz einfacher, klarer Satz mit einer Mission. Dann ist das eine Klarheit, die dazu geführt hat, ich spreche das erst so seit 2 Jahren aus, ne? Also wir hatten das immer schon mal so, ja, und irgendwie in ganz Deutschland, aber so ein bisschen wischiwaschi rumgeeiert war das irgendwie. Aber seit 2 Jahren spreche ich das genauso klar aus, bis 2035 niemand länger als 60 Minuten zu einem Karls-Erlebnisstopp. Das hat dazu geführt, dass ein paar Leute, nicht so viele, ein paar Leute das ganz furchtbar finden und sagen irgendwie, das ist ja schrecklich und das braucht doch kein Mensch und so weiter. Aber die richtigen Leute aus der Branche, Designer, Lieferanten, Grundstückseigentümer, die zieht das an und die sagen, da will ich dabei sein. Da mache ich mit. Banken, alles einfach. Weil das ist irgendwie ein krasser Plan, das zieht mich an. Und also die Theorie von diesem Professor ist, dass so ein Big Hairy Monster eben Magnetkraft entwickelt, weil Leute Bock drauf haben.
Ja. Das steht ja sogar in der Bibel, ne? Die Reise ins gelobte Land, da wo Milch und Honig fließen, da schließen sich halt die an, die Bock auf Milch und Honig haben und folgen dann, ja. Und ja, diese Botschaft ist so stark, dass sie ja sogar das Meer teilt, ja.
Ja, ja, gut, okay, das stimmt.
Aber wenn man das eben nicht hat, diese Klarheit jenseits des Geldes und nur über EBIT und sonst was geht, dann schießt du halt maximal in den Kopf, aber nicht ins Herz. Und das ist ja das, was du auch brauchst, ne? Um so Werte auch lebendig zu machen.
Ja.
Und es geht ja auch um etwas, das finde ich, kommt bei dir auch klar raus. Und als wir damals zusammen gearbeitet haben, da hast du ja diese Gedanken auch schon mal so abstrakt formuliert, aber eben noch nicht als Mission rausgehangen mit den 60 Minuten. Jetzt machst du es ja. Es geht ja darum, auch Leidenschaft zu entfachen. Ja, total. Also auch Menschen zu entfesseln, dass sie Bock haben, sich einzubringen in etwas und es vor allen Dingen zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Deswegen, welche Rolle spielt denn für dich Führung in deinem Erdbeerparadies, sage ich mal?
Ja, welche Rolle spielt Führung? Also ich glaube, Klarheit ist da auch auf jeden Fall super wichtig. Also dass wir bereit sind, auch Entscheidungen zu fällen und Antworten zu geben. Also wenn Fragen gestellt werden. Und dazu gehört natürlich aber auch immer eine gewisse Fitness und auch eine eigene innere Klarheit, um, also ich merke, also jeder merkt das wahrscheinlich an sich selbst, aber ich habe natürlich auch mal eine Phase, wenn ich ein bisschen vielleicht ein bisschen zu müde bin oder ein bisschen zu schlecht drauf, dann versucht man so Entscheidungen so aus dem Weg zu schwurbeln und irgendwie vertagt und dann gibt es wieder die Tage, wo man sagt so, jetzt komm, bam, 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 alles die unangenehmen Themen zuerst und
bang nach vorne.
Und das versuche ich schon so mir so nach und nach, also ich bin ja auch halbwegs reflektiert, hoffe ich zumindest, also dass ich so auch mich selber beobachte und sehe das natürlich auch, wenn ich mal so eine Schwurbelphase habe irgendwie, dass ich denke, verdammt, was ist los? Also nun reiß ich mal wieder zusammen und weil das ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn man eine Entscheidung fällt. Und zwar schnell. Ich habe das jetzt sehr viel gelernt auf unseren großen Baustellen, jetzt an der Nordsee, da in Bremerhaven, bei unserem letzten Standort. Da waren wir zum Schluss so unter Zeitdruck gekommen, die letzten 6 Wochen. Und dann waren unsere Bauleiter ja da und die Chefin hier von unserer Projektentwicklungsabteilung, Diana. Und dann habe ich denen, also wir haben gemerkt, dass wir so unter Zeitdruck kommen, dass wir es möglicherweise nicht schaffen. Also den Eröffnungstermin nicht schaffen, was uns sehr missfallen hätte einfach. Und da habe ich denen versprochen, ich sage, Leute, egal womit ihr kommt, mit welcher Frage, Ihr kriegt von mir innerhalb von 60 Sekunden eine Antwort. Ohne Wenn und Aber, weil ich kenne die Antwort eigentlich. Nur manchmal ist man ein bisschen zu träge oder zu müde, die dann auch rauszuhauen und sagt, ja, ich denke nochmal nach, lass uns morgen nochmal schnacken oder so irgendwie. Ne? Und das, wenn man das denn so einmal sich so richtig vornimmt und das so durchzieht, das entfacht Wahnsinnskräfte. Also was das irgendwie und unsere, die Bauleiter, oh, die haben das gefeiert ohne Ende. Also dass die wirklich sagen, ich rufe Robert an und dann kriege ich sofort eine Antwort, da brauche ich hier nicht lange irgendwie in der Luft hängen.
Dazu fällt mir ein anderes Schild ein, was ich hier gesehen habe. Es hängt im Flur. Das heißt, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, Projekt 24.
Ja, das passt dazu. Erfolgte Schnelligkeit. Und das ist ein Versprechen an unsere, an alle Karlsianer, dass wir sagen, wenn die uns eine Frage stellen, da haben wir jetzt hier sogar eine Software auch eingeführt und so weiter, dass die so, also diese, die können die jetzt inzwischen, es gibt, jeder Mitarbeiter hat hier so ist, auf seinem Smartphone eine PEP-App, nennen wir die Karls PEP-App. Und können also alle möglichen Probleme adressieren, ob das jetzt technischer Natur oder zwischenmenschlich oder so. Und unser Versprechen ist, dass die innerhalb von 24 Stunden eine Antwort darauf kriegen. Vielleicht noch nicht die Lösung, aber zumindest wirklich eine verbindliche Antwort. Und das ist gut. Also das klappt nicht immer, aber es ist zumindest unser Plan und wir wissen, dass das sehr gut ist
für Anspruch, Kanz. Ne?
Ja.
Ja, also man darf ja nicht der Illusion erliegen, wenn man so hört, Erdbeerhof, Erlebnisdorf, dann sieht man eure Erdbeere mit den Werten, liebevoll und so weiter. Dann siehst du hier, ihr habt ja auch so Comicfiguren, ne? Karlchen und seine Crew und so weiter.
Die Karlsbande.
Die Karlsbande, genau. Gibt es ja auch Hörspiele zu.
Genau.
Da darf man nicht den Eindruck bekommen, das ist jetzt irgendwie alles so ein Kuschelverein, ne? Sondern wenn ich kenne dich ja auch ein bisschen und was du auch so erzählst, also da ist ja schon auch ein sportlicher Zug hinter, ne? Bei aller Harmonie und familiär und so weiter ist aber schon ein sportlicher Ehrgeiz und Zug dahinter, also Schlendrian und easy peasy, das ist nicht, oder?
Nee, also ich bin auch natürlich ein getriebener Typ, der auch hohe Erwartungen natürlich hat an alle. Ich gebe auch viel, also glaube ich, also alles, was ich kann sozusagen an Energie und allem. Aber wir sind ehrgeizig und ich habe gerade hier meinen, die sind jetzt gerade schon weg, hier mein jüngster Sohn, der macht gerade bei mir so ein Shadow hier, die beiden Mädels haben das schon hinter sich, also nach der Schule hatten die das ein Jahr lang jeweils mich täglich begleitet.
Mal gucken, was Papa eigentlich arbeitet.
Mal gucken, was Papa den ganzen Tag so treibt und einfach immer da lernen die halt viel. Ne? Bei jedem Termin sind die immer dabei, Bauämter, irgendwelche unangenehmen, schöne Termine, nicht so schöne, alles Mögliche. Und dann war noch der Freund von meiner ältesten Tochter, der auch 2 Wochen jetzt hier mit bei uns mit war. Dann waren wir jetzt 2 Wochen lang zusammen bis heute die ganze Zeit unterwegs. Und ich habe versucht natürlich, denen irgendwelche schlauen Sachen auch mit auf den Weg zu geben sozusagen. Und da war heute meine These, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein sportliches Ding, aber wenn mir Leute sagen, dass irgendetwas nicht geht, egal in welchem Bereich, auch von Bereichen, wo ich keine Ahnung, da bin ich erstmal immer sehr, sehr skeptisch und das macht mich sehr ehrgeizig, das Gegenteil zu beweisen. Das klappt nicht immer. Manchmal muss ich dann auch zugeben, verdammt, die hatten recht, das geht wirklich nicht. Aber es macht mir halt wirklich viel Spaß sozusagen zu gucken, ob das nicht doch irgendwie geht.
Wenn ich hier deine Führungscrew, mit der du regelmäßig Austausch hast, fragen würde, beschreibt mal den Stil von eurem Erdbeerboss.
Ja.
Wie würden die dich denn beschreiben? Wie führst du denn?
Wie würden die mich beschreiben? Neugierig? Die würden vielleicht so die im Moment so leicht negative Charaktereigenschaft von Mikromanager. Also es ist ja heute, wenn man so LinkedIn durchscrollt oder so, Mikromanagement ist ja ultra out sozusagen. Aber wenn man das mal so ein bisschen seziert, weil ich liebe vieles davon, weil das ja auch mein Leben stark bereichert, wenn ich selber erfahren kann, warum die eine Bratwurst sich beim Braten so verhält und die andere so und die dritte wiederum so und wie der Herstellungsprozess ist und was die Bestandteile sind und so weiter. Und diese Dinge, also das ist das, was ich am meisten an meinem Job liebe, diese Vielschichtigkeit der Dinge, mit denen man die Chance hat, so ganz tief in Kontakt zu kommen irgendwie. Und wenn man, das passiert natürlich durch Mikromanagement, weil ich mich dann auch überall gerne einmische und das alles wissen will und so weiter und so fort. Und wenn man so ganz weit davon weggeht und sagt, das machen alles meine Leute, dann würde mein Leben halt sehr viel ärmer dadurch werden, weil ich dann nur noch so das große Ganze und Zahlen und so weiter, aber gar nicht mehr genau wüsste, was denn eigentlich im Detail bei einer Achterbahn die Beschleunigung mit Magnetplatten irgendwie der Unterschied ist zu Reibradantrieb von einer Achterbahn und so. Das zu wissen, das macht mir, gibt mir halt viel. Macht mir Spaß einfach.
Es gibt also, ja auch,
das würden die beschreiben und natürlich teilweise auch ein bisschen vielleicht auch negativ.
Ja.
Ist ja auch nervig.
Absolut. Vor allen Dingen, wenn er recht hat, ne?
Dann ja.
Ich würde das auch abgrenzen. Es gibt ja Mikromanagement, das ist dann wirklich nervig, wenn du den Leuten auf den Sack gehst, auf gut Deutsch, und dich wirklich in kleinen Scheiß einmischst, den sie eigentlich entscheiden könnten und es auch tun sollten.
Ja.
Und wenn man sich dann einmischt und das übernimmt, dann macht man die Menschen klein und hält sie auch klein. Mhm. Das andere ist aber kein Mikromanagement, sondern es ist hilfreich, weil ein Berater ist ja immer nur so gut wie derjenige, der ihn führt. Das heißt, wenn derjenige, der ihn beauftragt, nicht fordert, dann springt das Pferd eben auch nur so hoch, wie es muss.
Ja.
Und in diesem Sinne, wenn man so führt und eben mal Fragen stellt oder auch nochmal ein bisschen mit dem Finger reindrückt, bis es wehtut, oder auch nochmal eine andere Perspektive reinbringt, ja, oder vielleicht auch sagt, es könnte doch gehen oder was müsste denn sein, damit es funktioniert, einfach die Messlatte nochmal hört oder wie so eine Reißzwecke auf den Stuhl. Ne? So ein bisschen, die Leute setzen sich, oh nee, wir stehen doch nochmal auf und versuchen es. Das würde ich nicht als Mikromanagement bezeichnen, sondern als anspruchsvoll.
Ja, okay, das ist vielleicht auch, also ich, ins Operative mische ich mich super selten ein, das ist schon so, also insofern ist da vielleicht wirklich ein kleiner Unterschied noch, aber ich interessiere mich halt sehr im Mikrodetail für viele Dinge und das hilft natürlich auch dann, dieses ganze bunte Wissen aus allen möglichen Bereichen auch immer wieder mal zu Ideen, also die Kreativität, die spielt ja bei Karls auch eine große Rolle und ich selber bin da auch leidenschaftlich mit dabei, also wenn es um die Entwicklung von auch neuen Ideen, auch verrückten Ideen geht, und da hilft mir oft so dieses Wissen um lauter kleine Details, die man dann so neu vermischen kann miteinander.
Ja, genau, man braucht Zutaten, um was Neues zu kochen. Ne?
Ja.
Gib uns mal einen groben Überblick über so ein paar Eckdaten, dass wir wissen, wo ihr aktuell steht mit dem Karls-Universum, also vielleicht Umsatz, wenn du magst, Gewinn, wie viele Standorte ihr habt und vielleicht eine Aufgliederung auch. Wo läuft denn der Umsatz oder die Profitabilität, also Erdbeerverkauf, dann hast du ja die Erlebnishöfe, wie sich euer Geschäft so in den finanziellen Eckdaten darstellt.
Ja. Also dieses Jahr, wir haben jetzt ja durch unseren siebtes Erlebnisdorf, was wir jetzt eröffnet haben, ist unsere Marke ein bisschen gestiegen. Also im letzten Jahr haben wir gut 200 Millionen umgesetzt. Dieses Jahr wollen wir so 220, vielleicht 225 machen. Sieht auch ganz gut momentan aus bisher das Jahr. Und haben jetzt also 7 Erlebnisdörfer. Das 8. wird jetzt im Ruhrgebiet gebaut, in Oberhausen. Und dann geht es da halt in der Entwicklung so mit einem Standort pro Jahr so vorgezeichnet weiter in Oberfranken dann und in der Lüneburger Heide. Das sind die fixen Standorte, die jetzt schon so feststehen auf der Reise. Parallel gibt es in Berlin, westlich von Berlin an unserem Standort, so ein besonderes Projekt, die Karlswelt, wo dann neben dem Karls Erlebnisdorf noch ein Bibi und Tina Freizeitpark gebaut wird von uns. Also da haben wir die IP als Lizenz. Und das 1000 Sterne Resort, das ist ein großer, wir sind ja vor ein paar Jahren in die Hotellerie eingestiegen, also ein großer Ferienkomplex, wo man dann eben auch Zeit verbringen kann in Ferienhäusern oder Hotels. Haben so als Fulltime-Äquivalent so gut 2000 Mitarbeiter. Das ist natürlich saisonbedingt im Sommer viel, viel mehr, auch durch diese ganze Erdbeeranbauvermarktung und. Und Gewinn wird auch erwirtschaftet. So, ich sag mal so, wir versuchen 10-15% Umsatzrendite im Schnitt zu erwirtschaften, um so viel wie es geht auch refinanzieren zu können.
Mhm. Du hast es ja ein paar Mal angeteasert und vorhin ja auch schon mal präzisiert, dass ihr viel vorhabt, und hast gesagt, dass dein Ziel ist, dass innerhalb von 60 Minuten jeder in Deutschland einen Karls-Erlebnishof erreichen kann. Wie passt denn dann dazu USA? Das ist ja weit weg von Deutschland, da bin ich ja nicht in der Stunde.
Nee.
Und kostet ja auch Ressourcen, Geld, Zeit, Energie und so weiter. Und lenkt ja eigentlich ab von dem deutschen Expansionsplan, weil mit 7, 8 Dörfern habt ihr ja noch einiges zu tun hier, oder?
Genau. Das ist so ein Grundstein, den wir da legen. Also vor allem aus reiner Abenteuerlust. Also das ist so ein Projekt. Also ich bin großer Fan im Speziellen von Kalifornien, bin da früher als Kind schon oft gewesen, speziell in Oxnard, wo wir jetzt bauen, die nennen sich selber Strawberry Capital of the World, also das ist eine riesen Erdbeeranbaustadt am Pazifik, 140 Erdbeeranbauer gibt es da, ich war mit meinem Vater als Jugendlicher etliche Male da und als dann genau da dieses Grundstück am Hafen von Oxnard frei war, es ist aus dem Zufall heraus entstanden. Ich hatte mal in einem Interview mit der Zeit, das war ein riesiges Interview so über Karls und mein Antrieb, das ist ein paar Jahre schon her. Und die letzte Frage von dem Redakteur war, was mein Traum wäre. Und dann habe ich, ohne nachzudenken und ohne, dass das überhaupt irgendwie ernst gemeint war, gesagt, ich fände es cool, wenn es Karls irgendwann in Kalifornien geben würde. Und das hatte dann ein Typ gelesen, Axel Stelter, der 12 Jahre schon in Kalifornien gelebt hat, ein deutscher Architekt hier aus Rostock, mit einer Amerikanerin verheiratet, und seine Eltern hatten ihm diesen Zeitungsartikel geschickt per Briefumschlag. Da sind wir wieder bei dem Brief. Und dann haben gesagt, guck mal hier, der vom Erdbeerhof, der hat gesagt, der will Karls in Kalifornien. Und dann hat der mir wiederum einen Brief geschrieben, auch einen Brief, der Axel, und hat mich gefragt, ob ich das ernst meine. Dann haben wir danach telefoniert, habe gesagt, nee, sag ich, das war nur so aus Spaß wirklich irgendwie, das ist Quatsch. Und dann haben wir uns aber trotzdem kennengelernt, als er hier seine Eltern besucht hat in Rostock, und waren super sofort so sympathisch und so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, such mal einfach ein paar Grundstücke, ich bezahle dir das, und dann, wenn du sie hast, ich sage, dann komme ich rüber und dann drehen wir mal 5 Tage eine Runde und gucken uns Grundstücke an. Einfach so, weil aus Bock auch irgendwie. Und das hatte sich dann so nach und nach dann verselbstständigt. Und jetzt ist es schon so, das ist auch so ein bisschen Big Harry Monster mäßig. Das bringt ein Funkeln auf Karls, auch für unsere Mitarbeiter hier in Deutschland. Weil wir natürlich auch oft darüber reden, dass wir sagen, also wer Lust hat, kann auf jeden Fall später dann 3, 6, 12 Monate mit der Family rüber, kann da arbeiten und um so ein bisschen mal die Gegend kennenzulernen. Das finden viele sehr, sehr reizvoll. Und ist es auch so, ich glaube, Kunden finden das auch, also wir scherzen, also das ist aber kein Scherz, aber ich sage es trotzdem immer so ein bisschen mit so einem Schmunzeln. Wir haben ja 200.000 Jahreskarteninhaber, und das habe ich neulich gerade, hatte ich da irgendeine Geschichte über Kalifornien gepostet und habe dann gesagt, by the way, also wer eine Jahreskarte hat, wenn wir fertig sind, die gilt auch in Kalifornien, wenn man mit der Raupenbahn eine Runde fahren will, kann dann vorbeikommen. Und das ist halt irgendwie, ist es lustig, es ist cool, und es entwickelt Karls auch doch, es fordert, aber es macht auch aus uns ein agileres Unternehmen. Wir müssen uns so aufstellen, dass wir das dann auch irgendwo mit den Warenflüssen hinkriegen, mit den Prozessen in der Gastronomie und so weiter, weil wir natürlich schon auch großen Respekt, ich habe einen Wahnsinnsrespekt vor diesem Unterfangen dort, aber das zwingt uns ein bisschen auch viel professioneller zu sein, als wenn das alles hier so um den Leuchtturm herum ist, ne?
Mhm. Also bist du anspruchsvoll zu dir selbst, ja, damit du auch nicht in Bequemlichkeit verfällst.
Und es macht natürlich auch Laune, gestern Abend um 11:30 gestern war ein riesen Milestone auf dem Weg zur Baugenehmigung in Oxnard. Und zwar hat die California Coastal Commission, das ist so die mächtigste Behörde in Kalifornien, die bei jedem Bauprojekt mitredet, das 3 Kilometer vom Küstenstreifen entfernt ist. Wir sind ja direkt am Hafen, sind also betroffen. Die können, wenn die wollen, das sagen, nein, dann passiert das auch wirklich nicht. Und mit denen haben wir jetzt ein Jahr lang so unsere Unterlagen gewälzt und. Und gestern Abend war in Calabasas auf einer Ranch da machen die machen immer so Meetings immer an anderen Standorten. Und auf einer Ranch in Calabasas war dann gestern den ganzen Tag, hat die Coastal Commission getagt, und wir waren Tagesordnungspunkt 12. Und da musste ich dann nochmal irgendwie so ein Statement dazu geben. Dann waren noch 12 Bürger, die dürfen auch je 3 Minuten reden. Axel war da, der war vor Ort, und der Michael Tripp, der Hafendirektor von Oxnard. Und dann war das so Wahnsinn. Ich habe bei mir im Badezimmer zu Hause gesessen am iPad, dann rechtzeitig auf Zoom den Startklatsch zu sein. War auch ein bisschen aufgeregt natürlich, dann irgendwie so auf Englisch dann da unser Statement da richtig zu platzieren und so weiter. Und dann war das so Wahnsinn, wie positiv die Bürger dann sich über Karls geäußert haben. Und dann schlussendlich dann die Coastal Commission, das sind 7 Commissioner gestern gewesen, kurz dann sich beredet haben und dann abgestimmt haben, einstimmig angenommen. Boom.
Wow, super.
Und die Chefin, die Commissioner-Chefin, hat dann auch ganz nett noch gesagt, dass sie uns dazu gratuliert, dass wir jetzt die Genehmigung haben.
Ja.
War geil. Und das macht einfach auch, also das ist so, es macht einfach Spaß, ne? Also so solche Sachen zu erleben, ne? Also wie das da so läuft und ist krass.
Ja, gut, das ist der Erfolg, ne? Wenn man es dann auch schafft, was man sich vornimmt.
Ist sehr bürokratisch. Kalifornien. Brutal bürokratisch.
Schlimmer als Deutschland?
Ja. Wirklich.
Wow.
Ich habe im letzten Jahr im November auf der Freizeitparkmesse in Orlando in Florida so ein Panel-Talk war da mit ein paar Freizeitparkbetreibern und da waren so 300 Amerikaner im Raum und so. Und dann habe ich so ein bisschen über Karls erzählt, dass wir in Oxnard da, was wir da vorhaben und so. Und dann sind nach dieser Bühnenshow viele auf mich zugekommen und haben wirklich mir so auf die Schulter geklopft und so kondoliert und sagen, Mensch, und so, naja, wenn du meinst, Kalifornien, aber sagt er, haben die dann gesagt, sie ist positiv, weil wenn du es da schaffst, dann schaffst du es überall in Amerika. Weil die meinen, das ist das Schlimmste, was es gibt, so ungefähr.
Jawohl, beste Hürde schon mal genommen.
Ja, aber wir sind auf einem guten Weg. Ich denke mal so noch 2 Monate, dann haben wir die Baugenehmigung.
Cool.
Ja.
Ist das Thema Briefe ja heute öfters gefallen.
Ja, komischerweise, ja.
Schreibst du denn Briefe?
Selten. Aber ich weiß um die Power sozusagen und ganz selten mache ich das auch mal, ja.
Erinnerst du dich noch an deinen letzten?
Also ich habe natürlich schon den einen oder anderen Brief an meine Frau geschrieben.
Aha.
Wenn man mal irgendwie ein paar Dinge ansprechen möchte.
Du meinst, jemand anspricht, aber dann doch lieber anschreibt?
Anschreibt, ja, nee, einfach so, also auf jeden Fall per WhatsApp, das ist ja zu unpersönlich, aber wenn man dann irgendwie mal vielleicht irgendwie nach einem Streit oder wie auch immer, haben wir das so schon seit vielen Jahren, dass wir uns dann ab und zu mal einen kleinen Brief schreiben.
Mhm. Wie alt bist du jetzt?
54.
Wie lange seid ihr verheiratet?
Also zusammen sind wir jetzt 25 Jahre verheiratet, 24.
Mhm. Welche Rolle spielt denn deine Ehe für dich?
Also meine Frau ist ja seit 2 Jahren jetzt nicht mehr bei Karls. Das war schon ein großer Schritt für uns, also weil die das ja sehr stark mitgeprägt hat, so diesen ganzen Handelsbereich von Karls, so als Quereinsteigerin, aber wirklich über viele Jahre. Und das auch sehr stark mit aufgebaut und dann aber nach und nach der Wunsch, die war schon immer Yogalehrerin nebenbei oder schon viele Jahre Kundalini-Yogalehrerin und hat dann aber immer so den Wunsch gehabt, eigentlich schon vor viel längerer Zeit irgendwann mal das gänzlich zu machen. Eigenes Yoga-Studio und so Wellbeing und unser Farmhaus Volkenshagen, wo sie so große Retreats macht auf Mallorca und bei uns zu Hause und so weiter. Und dann haben wir aber irgendwie den Absprung nicht so richtig gekriegt, weil dann kam Corona und da wollte sie mich dann auch nicht ganz so im Stich lassen. Aber dann war es so, hatten wir großen Respekt vor, ob das, also wie uns das auch bekommt, so als Paar. Aber das hat gut geklappt eigentlich. Also meine, wir sind so, ich frage meine Frau oft um Rat und sie redet hier auch, ich meine, sie ist ja hier bestens vernetzt bei Karls und wenn Leute mal irgendwie was ein Anliegen haben oder ein Problem, dann holen die sich oft einen Rat bei ihr.
Mhm. Was würdest du denn sagen, was zeichnet denn den in Anführungszeichen Erfolg eurer Ehe aus oder was macht es denn aus, dass ihr eine glückliche und erfüllte Ehe habt? Was ist euch da wichtig?
Also wir geben uns enorm viel Freiheit. Also weil ich bin hier in meiner Karlswelt wirklich also fast nicht zu bremsen. Also so, mir macht das, also ich fühle mich hier wohl halt, wenn ich so mein Ding hier machen kann. Und wir geben uns eigentlich jegliche Freiheit, würde ich sagen, und haben dann irgendwann auch mal abgesprochen, dass wir nur noch zusammen Dinge machen, die wirklich richtig schön sind. Also irgendwie was Schönes erleben oder einen schönen Abend oder so. Und möglichst so nervige Alltagssachen nicht zusammen erleben. Das könnte man natürlich jetzt auch als sehr bequem irgendwie klassifizieren und sagen, naja, das ist dann ja auch keine Kunst. Aber das ist trotzdem auch ein gutes Agreement, wie man dann gut klarkommt. Ne?
Was meinst du mit nervige Alltagssachen zum Beispiel?
Ah, was weiß ich, warte mal, fällt mir da jetzt irgendwie was ein? Irgendwie so, was weiß ich, zu Hause ist, wenn da irgendwie was kaputt ist oder irgendwas verändert werden soll, dass das sozusagen so ein Diskussionsthema irgendwie zwischen uns ist. Oder ja. So. Das haben wir dann inzwischen alles so organisiert, dass das alles so auch ohne Diskussionen
geräuschlos durchläuft.
Geräuschlos, ja. Einfach funktioniert.
Ja, das Thema Energie spielt ja da auch irgendwie insgesamt eine Rolle. Ne? Du hast ja gesagt, du bist hier mit Leidenschaft, Herz und Seele dabei. Dafür ist natürlich wichtig, dass zu Hause auch Ruhe ist, damit man keine Baustellen unnötig im Leben hat. Woher nimmst du denn Kraft und Energie? Ist ja auch eine Wahnsinnsmaschine, die du hier am Laufen hältst. Da ist, gehört ja ein bisschen mehr auch dazu als einfach nur Leidenschaft, oder? Was machst du denn? Was gibt dir Kraft?
Ja, also ich habe so, ich habe schon eine starke, so eine innere Kraft. Also die, also wenn ich einigermaßen ausgeschlafen bin und nicht völlig mich verausgabt habe, dann kommt das also sehr stark so aus mir, so aus dem Inneren heraus, dass ich so eine Rastlosigkeit und Neugierde und irgendwas unternehmen wollen und also ich habe da, selbst wenn ich mir vornehme, was ich schon mal getan habe, irgendwie so 5 Tage nichts zu tun, eine Woche Urlaub oder so, aber dann wirklich so nichts tun, das hält nicht lange, also nur ein paar Stunden eigentlich, und dann irgendwann merke ich so, jetzt muss ich irgendwie so meiner Neugierde freien Lauf lassen und irgendwas dann erforschen oder recherchieren oder und woher das kommt, weiß ich nicht. Das ist vielleicht einfach eine Wesensart auch. Ja.
Ansonsten achtest du auf Schlaf, Ernährung, Sport oder machst du irgendwie?
Ich mache so. Sachen? Ich meine, Steffi, meine Frau, hat mir so. Ich hatte früher hier und da irgendwie so, als ich so. Jetzt bin ich ja 54, aber vor 10 Jahren hatte ich so eine Phase, wo so auch gesundheitlich, wo ich so medium gut drauf war. Ab und zu mal so Schwindel und irgendwie, wo es mir einfach so mental schlechter ging. Und jetzt bin ich aber schon viele Jahre, mache ich so eine kleine Routine, dass ich so eine Atemübung, Eisbaden, Sport mache ich eigentlich auch mindestens 3-mal die Woche und noch so 2-3 Kundalini-Yoga-Übungen von meiner Frau, die so hauptsächlich sich um die Wirbelsäule drehen. Und das weiß nicht, ob das ist, aber insgesamt geht es mir eigentlich, würde ich sagen, viel besser als vor 10 Jahren.
Ich würde sagen, ums Yoga kommst du wahrscheinlich nicht drum rum, ne?
Ein bisschen Yoga muss sein, ja.
Also wenn du so ein, ich sag mal, pulsierendes Herz hier bist und vielleicht gleichzeitig auch ein wesentlicher Muskel für den Organismus Karls Welten, sage ich mal, dann schaffst du das ja nicht alleine, sondern du brauchst ja viele Mitstreiter. Ja. Ne? Du hast ja auch eine ganze Menge an Mitarbeitern, die sich ja auch einbringen müssen. Und ich finde, es ist, wenn man ein großes Unternehmen hat, ist das wie so eine große Schüssel mit Teich. Wenn man in der Mitte ist, der zentrale Rührstab, dann dreht sich's in der unmittelbaren Umgebung vom Unternehmer natürlich schnell. Mhm. Aber je weiter du in die Peripherie gehst, desto träger wird ja auch der Teich. Das ist ja auch nicht unnormal, das ist einfach die Masse eines Systems. Wie ist das denn? Wie kriegt ihr hier Bewegung rein? Es gibt ja auch draußen Strömungen, ne? Ich sag mal Bequemlichkeit oder 4-Tage-Woche. Ich kriege in sehr vielen Unternehmen, in denen ich bin, mit, dass es sehr viele Indikatoren gibt, dass so dieser Biss, dieses Funkeln in den Augen, dieses, ach komm, wir kriegen das noch hin, dass das rückwärts, also sich reduziert. Ja. Im Zweifel ist schon 16 Uhr, es ist Freitag, ach komm, das können wir auch am Montag machen und ja. So. Also dieses Funkeln, dieses so Vibrieren wie in einem Bienenstock, dass das an vielen Stellen beobachtbar ist, dass das nachlässt. Wie empfindet ihr das denn hier? Wie ist denn hier so das Leistungsmotiv? Und dazu gehört ja auch ein Leistungssinn, dass man auch Bock hat, sich anzustrengen. Wie erlebst du das hier in deiner Crew oder wenn ihr auch Leute einstellt und sucht?
Also es ist wirklich, da ist Karls wirklich vielleicht auch was Besonderes. Also so, ich glaube schon, dass da, hier sind wirklich irrsinnig viele Leute, die sehr, sehr ambitioniert auch wirklich mehr leisten als andere. Und auch an den Standorten, also wir haben so, ich versuche natürlich so oft wie es geht auch direkt also Menschen zu erreichen, hier aus unserem Karls-Universum, zum Beispiel über diese PEP-App, die wir hier nutzen seit Karls PEP-App, seit ja inzwischen glaube ich das 3. Jahr. Wo ich die Möglichkeit habe, eben auch Videos zu posten, wenn mir was besonders auf dem Herzen liegt. Und das kann ich dann kann ich da so eine Energie auch natürlich sehr stark verbreiten. Auch meine Schwester Ulrike, die ja für den ganzen HR-Bereich hier bei Karls verantwortlich ist, die hilft da auch mit, also so ihre starke Energie dann auch mit zu verbreiten und unsere ganze Geschäftsleitung. Und insofern, Ich höre das auch, das, was du eben beschrieben hast, also so, dass andere Leute sagen, da ist nicht mehr so dieser Biss oder so, aber Karls zieht auch schon Leute an, die, also ich meine, die spüren das natürlich schnell, dass das hier kein bequemer Laden irgendwo ist, ne? Hier ist wirklich was los, ne? Und wir haben 365 Tage im Jahr geöffnet und das spürt man auch, ne? An jeder Stelle irgendwo. Und da ist es vielleicht so, dass dadurch auch schon so eine Art Selektion stattfindet, dass eben die Leute, die da Lust zu haben, eher denn sich an so ein Unternehmen wenden, als die, die da keine Lust zu haben. Mhm. Insofern ist es vielleicht daher auch so, dass dadurch so die, und vielleicht ist es auch so, also ich kann es mir vorstellen, wenn ich nicht so extrem das auch mit vorleben würde, dass dann andere sich auch vielleicht zurücknehmen würden. Also wenn ich selber so ganz aufgechillt irgendwie mache, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass andere da wie wild trotzdem bereit sind, sich da ihr Äußerstes zu geben.
Ja. Ich denke, da ist viel dran. Wer viel fordert, der muss eben auch bereit sein, viel zu geben. Und nicht nur bereit sein, sondern auch viel geben. Das heißt also, wenn du von deiner Crew viel forderst, musst du eben auch viel geben. Und andersrum, wenn Mitarbeiter viel fordern, müssen sie eben auch viel geben. Das ist ja immer ein Geben und Nehmen. Ja. Ne? Und wenn das dann klar ist, dann hat man, da sind wir bei dieser Klarheit, ne? Dann filtert sich das ja auch. Stichwort Führung, wie führst du denn deinen Laden? Was ist denn so deine Führungscrew? Wie habt ihr euch da organisiert?
Also wir sind so, es gibt die Geschäftsleitung, also ich bin ja alleine Geschäftsführer von Karls, aber es gibt eben die Geschäftsleitung für jede Geschäftssparte von Karls, gibt es eine Geschäftsleiterin oder einen Geschäftsleiter, also unsere Marketingchefin zum Beispiel für den Marketingbereich, dann hier unser Matthias Schmidt für den kaufmännischen Bereich und dann gibt es natürlich für die Gastronomie, für die Manufakturen, für den Landwirtschaftsbetrieb, für die Direktvermarktung und so, also insgesamt sind wir 9 und das ist so unser Gremium, wo wir eben auch Dinge besprechen. Also ich teile schon gerne meine Vision so mit, aber ich bin auch jemand, der sehr gerne auch Dinge bespricht, also so diskutiert. Also wie seht ihr das? Was wollen wir machen? Und dann so gemeinsam zu einer Lösung irgendwie kommen. Und dann gibt es halt an den Standorten so eine ganz eigenartige Organisationsstruktur, dass es an den Standorten keinen Standortchef gibt, sondern immer 6 Teammanager pro Standort. 6 wirklich, also eine verrückte Zahl, von denen immer 3 im Dienst sind, weil wir 365 Tage im Jahr geöffnet haben. Man muss ja auch irgendwie mal frei haben. Und die 3 ist Teammanager Handel, Teammanager Gastronomie, Teammanager Erlebnis. Und die 3 sind dann quasi die Verantwortlichen vom Dienst zusammen an dem Tag. Und das, also die reden dann natürlich auch viel miteinander. Das klappt nicht immer super, ne? Aber oft klappt das auch richtig super. Das Schöne ist, dass das sehr stabil ist, weil wenn mal eine ausfällt oder kündigt oder sonst irgendwie was, dann bricht da nichts zusammen, sondern das merkt man kaum, ne? Also es geht dann einfach weiter, ne?
Okay, und weil es 3 sind, ist dann auch immer einfache Mehrheit, die entscheidet, ja?
Ja, vielleicht, das weiß ich nicht, die Diskussion führen die alleine.
Na gut, ist dann weit genug weg, ja. Wenn du so an deine, du hast ja diese Wachstumspläne mit der Stunde in Deutschland und dann natürlich das Ausland, was jetzt noch dazu kommt. Was brauchst du denn unbedingt, damit die Reise erfolgreich weitergeht?
Geld. Also wir fahren ja trotzdem, also wir haben unsere großen Pläne einerseits, aber andererseits fahren wir natürlich Segeln sozusagen auf Sicht die ganze Zeit, weil wir natürlich immer unseren Cashflow beobachten und auch einfach, also wenn irgendwie jetzt angenommen dieser neue Standort in Lockstedt bei Bremerhaven wäre jetzt nicht so eingeschlagen. Der hat ja, das kann ja niemand vorhersehen. Funktioniert das? Wir haben wahnsinnig viel Geld investiert, über 30 Millionen Euro dort ausgegeben. Also ist man auch unter Druck, dass es idealerweise gut funktioniert.
Besser,
Funktioniert auch Gott sei Dank. Wirklich mega eingeschlagen und so weiter. Aber wenn das jetzt nicht gewesen wäre, sondern total angenommen, das würde gar nicht funktionieren. Und so ein neuer Standort wird aufgemacht, nicht funktionieren. Das würde uns vermutlich nicht umbringen. Das würden wir so irgendwie gewuppt kriegen, das dann trotzdem zu bedienen und so weiter. Aber das würde natürlich unsere Expansionsstrategie total verändern. Also würden wir dann noch den Mut haben, sofort in dem Tempo in Oberhausen weiterzumachen? Ich glaube, nein. Mhm. Also das würden wir sofort umschwenken. Das heißt also, es ist immer wieder auch die Bedingung, dass das, was wir gerade getan haben, auch sehr gut läuft.
Ja, damit man trittfest ist, ne?
Ja.
Und steht und von da wieder den nächsten
Total. Schritt gehen kann. Ja. Also deswegen, wir sind im Moment, wir haben ja momentan keine Schulden seit 2016 und das wird möglicherweise sich in naher Zukunft ändern, dass wir doch immer wieder mit Fremdmitteln auch arbeiten, um so das Tempo irgendwo zu halten.
Habt ihr immer mit EK, also Eigenkapital, das Wachstum
finanziert? Seit 2016, ja.
Aha, wow.
Ja. Das ist, fühlt sich gut an einerseits, ne, weil man dann irgendwie...
Weißt du, auch das Nadelöhr, ne?
Ja, aber es ist natürlich jetzt so, wenn man jetzt so mehrere Projekte, der Bibi und Tina Park und Expansion in Deutschland und so, und ich meine, gerade wenn man jetzt 9 Jahre keine Kredite aufgenommen hat, dann wollen die Banken einem natürlich auch ganz gerne welche geben.
Ja, klar.
Und und wir sind gerade dabei, da mal zu sondieren, ob wir da vielleicht das tatsächlich auch mal machen.
Gut, das ist wie ein Karussell, ne? Je mehr du dranhängst, desto größer die Fliehkräfte.
Ja.
Da muss man halt gut sorgsam sein. Geld geben tun sie in solchen Situationen immer gerne, aber wenn es dann mal nicht so läuft, dann sind Banken auch nicht die, die unternehmerisch denken. Ne?
Verständlich, ne? Ich meine, die wollen ja nur ihr Geld zurück.
Absolut,
ne?
Und, ja, und, das ist wirklich sicher.
Aber wir sind so, das ist so unsere Challenge im Moment, ist so die, also so operativ sind wir wirklich auf einem ziemlich guten Weg, also so, dass wir so unsere Umsätze hinkriegen und auch die Margen und so weiter und auch unsere Probleme erkennen, wo wir operativ was machen können, was wirklich für uns eine riesen Herausforderung ist, weil wir sind ja eigentlich keine Projektentwicklungsfirma, sind aber inzwischen irgendwie doch eine Projektentwicklungsfirma, weil wir nonstop neue Erlebnisdörfer, also mit Grundstück, Akquise, Entwicklung, Baurechtschaffung und so weiter, selbst in den USA. Und das, dann dieses Bauen, also das budgettreu hinzubekommen, pünktlich und budgettreu, das ist so im Moment unsere Challenge und da bin ich gerade dabei, so eine neue Struktur hier mit Diana Lewitzki, das ist die Chefin hier von unserer Projektentwicklungsabteilung, dass wir da eine stabilere Struktur schaffen, um da einfach so viel mehr Exzellenz so zu erreichen und so on point, also uns da nicht zu verheben. Also wenn wir jetzt sagen, 25 Millionen Euro sollte das kosten und dann, ups, jetzt sind 32 Millionen geworden, das ist nicht gut. Ne? Also das haben wir in der Vergangenheit, ist das oft so gewesen. Und das haben wir aber immer so ein bisschen weggelächelt, weil wir das dann so gerade, also die Projekte nicht ganz so groß waren. Aber jetzt bei der Schlagzahl ist es besser, das einzuhalten. Und absolut. Da wollen wir jetzt im Moment richtig Struktur reinbringen.
Großes Spiel, großes Risiko, ne?
Ja.
Also so eine Prozess- und Kostensicherheit, ne?
Ja.
Ja. Und wenn du so an, das waren jetzt alles so, sag ich mal, eine Erfolgsleidenschaftsgeschichte, die wir uns angeguckt haben. Gibt es denn auch Situationen, wo es mal richtig scheiße war für dich im Leben?
Ja, dauernd. Also so, das ist natürlich, ich meine, jetzt erzählen wir hier über die schönen Sachen, klar. Aber das gibt natürlich auch viele schmerzhafte Momente, wo Dinge gruselig sind, einfach wo man Angst hat. Ich hatte im Frühjahr hat so ein Bildredakteur die Vergangenheit von meinem Großvater so recherchiert, Opa Karl, dass der Mitglied in der NSDAP war, 3 Zwangsarbeiterinnen auf dem Betrieb hatte. Ich kann da ruhig offen drüber reden, weil das stand so ungefähr in jeder zweiten Zeitung in Deutschland. Und als ich davon erfahren habe, dass es also A so war, also und B, der Michael Saure, heißt der Redakteur von der Bild-Zeitung, plant also darüber zu berichten. Der hatte mich Montagabend, an einem Montag im März, glaube ich, war das, oder Februar, weiß ich jetzt nicht mehr genau, mir eine WhatsApp geschrieben. Ich kannte die Nummer nicht. Ich saß gerade im Taxi in München ganz spät abends und das hat mir wirklich den Boden an den Füßen weggerissen. Ne? Also so, da habe ich wirklich gedacht, was für eine Scheiße, und auch Angst. Ne? Also wirklich echte Angst. Also im Bauch so diese richtige, krasse Angst irgendwie, was macht das mit Karls? Und dann kam am Sonntag darauf dieser Artikel und das war auch keine einfache Phase, aber es zeigte sich dann doch schnell, dass die Kunden, also die Angst war ja die, dass die Leute uns vielleicht meiden.
So eine Kontaktschuld, ne?
Mit denen
machen wir nichts mehr.
Ja. Und das war dann aber gar nicht so sondern sehr differenziert, dass die Leser dann auch auf Social Media, denn viele haben ja dann auch kommentiert auf der Bild-Zeitung und nachher auf allen anderen Zeitungen auch, da sehr differenzieren aus Verantwortung oder Schuld. Also dass man sagt, okay, ihr müsst die Verantwortung mit übernehmen, das ist jetzt Teil eurer Geschichte. Wir lassen es gerade aufarbeiten von einem Historiker und so weiter und so fort. Und unser Verhalten bei Karls ist ja generell schon immer irgendwie sehr weltoffen und bunt. Also das zu leben und wie geht man damit um, aber eben das nicht als Schuld zu empfinden. Mhm. Weil
könnt ja nichts dafür.
Ich war nicht auf der Welt. Genau. Aber und das habe ich auch selber einen Moment gebraucht, das so zu unterscheiden.
Ja.
Und aber das sind so Momente, das ist jetzt ein so ein spezieller rausgepickter Moment, aber gibt es natürlich auch wirtschaftliche Probleme, die dann mal da waren bei einem Flop. Wir haben auch mal einen Betrieb eröffnet, 2001 war das schon, der also komplett gefloppt ist. Und das war 2001 auch wirklich so, da habe ich ziemlich lange dran geknabbert, also finanziell auch.
Was, so ein Erlebnisdorf?
Ja.
Komplett gefloppt?
Hm.
Wieso?
Also Ich hatte ja gerade meine Frau da kennengelernt und dann haben wir hier in der ganzen Nähe, nur 10 Kilometer von hier, war so ein wunderschöner Mühlenhof, der unter Denkmalschutz stand, so leicht verfallen und so weiter, der war zu verkaufen. Und ich habe so richtig so in diese Immobilie mich so verknallt eigentlich und das hat mir alles so romantisch vorgestellt. Und dann hatte ich, damals waren wir noch nicht schuldenfrei, wollte ich ein Darlehen von der Deutschen Bank, um das zu einem Erlebnisdorf zu machen. Und dann hat die Deutsche Bank sich das auch alles ganz sorgfältig angeschaut und hat aber gesagt, nee, das ist uns zu nah dran hier an diesem Standort in Rövershagen. Und das hat dann meinen Ehrgeiz geweckt, zu sagen, die Idioten, den werde ich jetzt mal zeigen. Also
ist das wieder, das, ja, das Nein.
Ja, ja, da ist das Nein und da musste ich dann allerdings reumütig 2 Jahre später feststellen, nachdem ich da viele Millionen von unserem Geld hier rausgesaugt habe, irgendwie, dass die leider recht hatten und das wirklich absolut nicht lief. Oh, das war horrormäßig. Also das hat uns auch wirklich lange, lange beschäftigt.
Was war dann deine Hauptlernlektion daraus? War einfach zu nah, also deswegen ja, die Stunde Abstand?
Total zu nah. Und dann war das auch so fragmentiert, weil das ja ein alter Gebäudebestand war, was wir heute gar nicht mehr mögen, wenn alte Gebäude irgendwo stehen. Also wenn man nicht selber bestimmen kann, wie so die Konfiguration von so einem Gebäudezuschnitt und so weiter. Also sehr, sehr mitarbeiterintensiv, zu nah dran. Und also wir haben da viel draus gelernt. Also das hat uns eigentlich danach dann auch geholfen. Aber die Jahre so von 2001 haben wir, glaube ich, eröffnet am 1. November, genau. Und dann so die 3, 4 Jahre danach, das war nicht gut.
Mhm. Gut, wenn man in so einer Situation drinsteckt, dann findet man es ja meistens auch nicht so toll oder man kann auch sagen scheiße, ne? Wenn man unmittelbar betroffen ist. Aber rückblickend sind es ja genau die Phasen, aus denen man wirklich lernt. Ne? Weil ja, die Erfolge sind zwar immer angenehm, aber so viel lernt man eigentlich nicht draus. Ja. Das ist immer der Schmerz, der irgendwie wie Wachstumsschmerzen beim Kind, ne? Der uns größer werden lässt.
Ja, es ist oft so, wenn man das so ganz reflektiert, also weil ich da ja auch öfter mal entweder danach gefragt werde oder auch inzwischen selber auch gerne mal über diese Dinge nachdenke, was eigentlich so diese Transformationskraft entfacht. Und das ist, ich weiß, das geben nicht viele gerne zu, aber es ist, also ganz vereinfacht gesagt, es ist Angst. Also Angst, Existenzangst. Das entfacht dann eine positive Transformation oftmals. Ich kann da nicht sagen, dass ich da frei von bin, also solche Ängste zu haben und ja.
Was meinst du, Angst ist der Auslöser dafür, dass du dich bewegst und dass du wieder was Neues erfährst und eben nicht passiv bist und es dir bequem machst.
Genau.
Mhm. Also wenn ich es ein bisschen frech formuliere, so ein bisschen Zukunftsschisser. Es könnte was passieren.
Würde ich jetzt gar nicht mal, also ich bin eigentlich Zukunftsfan, aber was ich natürlich trotzdem fühle ich immer eine sehr schnell unser Unternehmen eigentlich bedroht. Also so durch manchmal, also oft glaube ich ziemlich übertrieben so meine Sorgen, die denn da irgendwie sind, aber ich bin generell ein großer Fan von Autobiografien und lese gerne so Unternehmerautobiografien und so weiter und da war unter anderem von Götz Werner, der lebt ja jetzt leider nicht mehr, der Gründer von DM Drogeriemärkte und den habe ich mal auf einem Vortrag in der Schweiz, so da saß der auf der Bühne. Und mit so einem, der war ja damals schon älter, da war der so, glaube ich, mindestens 75 und mit so einem ganz jungen Manager von einem Wettbewerber, ich glaube, das war Rossmann, aber der war da nicht der Gründer Dirk Rossmann, sondern das war eben so ein angestellter Manager und der wollte dann dem alten Götz Werner nun da irgendwas ganz Schlaues irgendwie erzählen und hat ihn da so ein bisschen, so fast so ein bisschen ins Lächerliche auf der Bühne gezogen. Und dann hat der Götz Werner ihm geantwortet, und das ist so bei mir hängen geblieben, mach dir Sorgen, sonst hast du bald welche. Also, und das ist so eine Wesensart irgendwie. Das wird auch manchmal nervig damit auch Leute, dass ich oft so Dinge, ja, mir vielleicht ein bisschen zu viel Sorgen mache, aber das beschützt uns natürlich auch dann immer vor Fehlern.
Ja, absolut. Während du das erzählst, kam mir ein Gedanke aus dem Weinbau. Wenn man so durch Weinberge geht, sind ja überall die Weinreben.
Ja.
Und manchmal sieht man so einen Rosenbusch vorne.
Ja, das kenne ich, ja.
Und mein Verständnis ist, dass dieser Rosenbusch wie so ein Frühwarnsystem ist. Das heißt also, wenn ein Befall mit Schädlingen kommt, als erstes die Rose befallen wird und dann in der Folge erst
hat man einen guten Indikator.
Die Weinreben, genau. Und dann ist das der Indikator eben. Und insofern ist es ja eben nicht nur die Vision und das, der Horizont, wo will man hin, diese positive Story, sondern eben auch das Vorhersehen, wo könnte vielleicht was schiefgehen, um einen wie soll ich sagen, im Englischen sagt man diesen Sense of Urgency. Ne? Mhm. Das ist ja im Wesentlichen dein Unternehmen, alle, die hier angestellt sind, im Zweifel suchen sie sich halt einen neuen Job. Aber wenn das Schiff untergeht, geht ein Teil von dir unter mit Haftung und allem Möglichen, ja, und auch der Reputation und so. Das ist ja nochmal eine ganz andere Intensität. Und das zu haben, ohne Panik zu verbreiten, sondern eher daraus so eine positive Anspruchshaltung zu generieren, so nach dem Motto, ja komm, lass uns das mal hinkriegen, das ist dann sicherlich die Herausforderung. Ne?
Ja, ich meine, da muss man auch, da bin ich vielleicht auch nicht perfekt, also so, mein Vater hat das besser gemacht, dass er so diese Sorgfalt, also sich auch Sorgen zu machen, aber dann dennoch auch immer Zuversicht zu verbreiten. Also so da ich merke das inzwischen selber, wenn ich gerade mal so eine Phase habe, dass ich eigentlich anderen auch nicht gut tue und versuche dann auch irgendwie inzwischen mich dann aus dem Staub zu machen, damit ich da niemanden damit anstecke mit dieser unguten Haltung. Meistens gelingt mir das auch, aber nicht immer.
Ja. Du hast ja vorhin auch deine Kinder erwähnt, habe ich richtig verstanden, 3 Stück?
3, ja.
3. Die sind alle so in ihren 20ern, hast du gesagt. Jetzt hast du ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, wenn du so guckst, was die Erfolge waren, was aber auch vielleicht die Narben sind oder vielleicht auch noch die ein oder andere offene Wunde aus schwierigen Situationen und die Welt, sage ich mal, wie sie sich verändert und dreht. Was ist denn dein Resümee? Was würdest du den 3 denn als Essenz mit auf den Weg geben?
Also grundsätzlich würde ich jedem raten, dass also diese Freiheit, die Unternehmertum, Selbstständigkeit irgendwie bietet, dass das also erstrebenswert ist. Also auch durchaus, also ich bin jetzt nicht so ein Work-Life-Balance-Fan, muss ich sagen. Also ich finde, dass das Leben dadurch auch, ich verstehe jeden, der so leben will, aber ich finde mein Leben, ich verfolge so einen Typen auf Social Media, den finde ich irgendwie cool, Andreas Herp heißt der, weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, aus Paderborn, der ist so ein Getränke-Erfinder und Großhändler und der hat einen sehr aktiven Social Media Account und der nennt das immer Work-Life-Blending, sein Lifestyle, und das gefällt mir, diese Sichtweise, und das habe ich, also meine Frau und ich, auch unseren Kindern so vorgelebt, dass das durchaus auch sehr erfüllend sein kann, Heiligabend um 22 Uhr unter dem Weihnachtsbaum irgendwie mal zu überlegen, was eine geile Geschäftsidee für ein neues Café bei Karls wäre. Mhm. Und das nicht so streng, nee, jetzt reden wir da nicht drüber und heute wird darüber nicht geredet und so weiter. Sondern zu sagen, nee, natürlich reden wir gerade irgendwie 25 Minuten darüber und um 10:55 machen wir aber noch eine Flasche Wein auf und dann reden wir über den schönen Nordmann-Tannenbaum, der da steht und also dass das alles so fließt ineinander, ja, ne, und nicht so zwanghaft irgendwo, ja, weder das eine noch das andere betrieben wird. Ne? Ja. Und dann, eine andere nette Frau, die mit der wir auch hier und da beruflich Kontakt haben, Nicole Stanley aus Berlin, die haben so eine Agentur mit ihrem Mann für Freizeitpark, Architektur und so weiter, die hat in ihrem Profilbild auf WhatsApp steht seit Jahren Make Work Feel Like Holiday. Also das ist dann das andere, andersrum, also dass man sozusagen nicht nur in der Freizeit auch über Arbeit redet, sondern auch mein Assistent zum Beispiel, der weiß, wenn ich unterwegs bin irgendwo, dass ich Wert darauf lege, immer besonders witzige Hotels irgendwie zu haben, in Restaurants zu essen, die irgendwie neu aufgemacht haben oder die irgendwie was Spezielles, einfach um mich immer wieder so zu triggern mit irgendwie neuen Sachen und auch um Spaß zu haben. Also also ich würde jetzt nie irgendwie, wenn ich beruflich unterwegs bin, sagen, nee, ich wohne immer im Motel One, finde Motel One Hammer, ich feiere die, aber das wäre mir halt viel zu langweilig, immer das Gleiche zu machen. Es muss immer ordentlich Mischung rein in alles. Ne?
Ja, ich sag mal, wenn man auf der Baustelle ist, dann sind die Jungs ja ehrlich, ne? Arbeit ist Maloche und da kann man ja zumindest mal gucken, dass man die Maloche so gestaltet, dass man den Schweiß auch gut aushält. Ne?
Eben.
Dann würde ich gerne nochmal einen Sprung machen in das große Bild sozusagen und unsere Nation. Ich gebe dir mal eine Story. Ich hatte eine Zeit lang mal Sport mit einem Trainer gemacht und der hielt einen Speer-Weitwurf-Rekord in seiner Schule und hing mit einer Urkunde seit 20 Jahren auf dem Schulflur. Und die Urkunde wurde jetzt, mein letztes Jahr war es, abgehangen, weil es zu viele Schüler gibt, die sich dadurch schlecht fühlen, weil sie nicht so gut sind.
Ernsthaft?
Ernsthaft. Dann Bundesjugendspiele, ne? Man nimmt so den Leistungsgedanken raus, bis hin zu Pädagogen, die sagen, wir dürfen keine Notenspiegel rausgeben, weil das die Kinder unter Leistungsdruck setzt. Also wir nehmen immer mehr, sage ich mal, die Leistungshürden runter. Ich kenne einen Professor für Physik, der sagt, Mathematikwissen wird immer schlimmer, ich muss die Standards immer weiter senken. Mhm. PISA sagt das Gleiche, die Leute können immer schlechter lesen, immer schlechter Mathematik. Und gleichzeitig steigt aber der Einseranteil im Abitur. Also irgendwie sagen wir den Kindern, ihr seid großartig, Einser Abi, aber faktisch können sie immer weniger. Und es liegt nicht an den Kindern, sondern es liegt daran, dass wir die Benchmark immer weiter runtersetzen. Und andersrum sind wir jetzt ja in deiner Welt. Hier geht es auch um Spaß, um Zusammenhalt, aber eben auch um Leistung, weil um zu gewinnen, muss man sich anstrengen und auch was tun. Und im Zweifel klappt es eben nicht auf Anhieb und dann muss man eben schneller auch nochmal eine extra Meile gehen oder das Projekt, was vielleicht auf der Zielgeraden ins Stocken gerät, oh Gott, wir reißen den Termin. Und dann zu sagen, nee, komm, dann müssen wir jetzt alle nochmal einen Gang höher schalten, in 60 Sekunden entscheiden, aber dann auch umsetzen, boom, um die Kugel, sage ich mal, rechtzeitig über die Ziellinie zu kriegen. Was wünschst du denn unserem Land, damit wir, ist ja nichts anderes auch als ein sportlicher Wettbewerb der Länder, eben den Wohlstand, den unsere Vorgenerationen aufgebaut haben, auch in Zukunft halten?
Ja, also diese Geschichte da mit der Urkunde, das ist natürlich so eine Geschichte, die in den letzten Jahren ja immer mal wieder so Dinge, die so durch die Presse gegangen sind, also generell Bundesjugendspiele, Leistungen, Vergleich und so weiter und so fort. Mein Eindruck ist, aber ich weiß nicht, dass er ist überhaupt nicht repräsentativ, dass das so ein bisschen sich abgenutzt hat und viele, also die größte, weitaus große Mehrheit der Menschen sich eigentlich wünscht, dass es so, dass Leistung okay ist. Also dass Leistung auch eine Sache ist, die durchaus verglichen werden kann und so. Das ist so mein wirklich subjektiver Eindruck. Und dass dieser Hype um, nee, lass uns das alles alle in Watte packen und alle bloß nicht irgendwie zu sehr fordern, dass das eher so ein bisschen abklingt und wieder, ich nenne es jetzt mal Normalität, vielleicht ein bisschen mehr hergestellt wird.
Maß und Mitte.
Ja.
Dann nochmal zurückkommt zu deiner Ehe, vielleicht das so als letzter Gedanke. Du hast ja viel vor hier mit deiner Firma, deine Kinder sind ja mehr oder weniger schon Flügge, werden dann so ihr eigenes Leben gestalten. Was ist denn das, wenn du an deine Ehe denkst, was dich da inspiriert oder wovon du träumst oder was vielleicht auch dein Anspruch ist, wenn du an dein Leben denkst mit deiner Frau?
Also mein Schwiegervater, der nicht mehr lebt, der hatte immer so einen Vergleich gezogen. Du hast ja auch vorhin von diesem Teig, wo dieser Rührer denn drin ist, wo außen das nur noch träge mitdreht. Der hat auch einen Sauerteig, also die Beziehung, also das hat er uns dann mal so, als er noch gelebt hat und wir dann mal angenommen, wir hatten mal Stress oder so. Also sein Ratschlag war, er hat uns gesagt, eine Beziehung ist wie ein Sauerteig. Wenn man den nicht durchknetet, dann läuft er auseinander. Ne, das ist ja so, wenn du so einen Teig auf den Tisch legst, dann läuft er so auseinander und den musst du halt immer wieder nehmen, was ein bisschen anstrengend auch ist und immer wieder durchkneten, sich diesen Diskussionen stellen und so weiter. Also ich glaube, so der Kampf so umeinander und so weiter, der sollte auch nie aufhören. Also das ist da nie so eine Gleichgültigkeit. Ich glaube, das kriegen meine Frau und ich ganz gut hin. Also wir haben auch gute Fights miteinander, wo wir Dinge dann abstecken und neu austarieren, wo wir dann gerade stehen und dann geht es auch wieder sehr, sehr gut. Aber das sollte man wahrscheinlich nicht aufgeben. Ich glaube, wenn die Gleichgültigkeit da ist, das ist wirklich dann Alarmstufe Rot, also wo dann nicht mehr viel zu holen ist.
Das glaube ich auch. Ja, Robert, dann fällt mir zu deinem Leben nur ein, das ist alles nur kein Einheitsbrei. Ja. Und dann freue ich mich, dass du nicht nur deine Frau gut knetest, sondern vor allem auch das Unternehmen hier.
Okay, gut.
Und vielen Dank für die Einblicke in dein Leben.
Danke dir auch.